Gnade sei mit euch von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Der Predigtabschnitt für diesen Sonntag heute steht im ersten Brief des Petrus. Wir haben schon daraus den Wochenspruch gehört, Kapitel 5, die Verse 5b bis 11. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, Herr, so segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, in fast jeder unserer Kirchen befindet sich irgendwo eine Kniebank. Ich darf den Georg Bitsch bitten, dass er sich schon mal vorbereitet. Früher wurden die Kniebänke in unseren Gottesdiensten regelmäßig benutzt, vor allen Dingen beim Empfang des Abendmahls. Das ist weithin nicht mehr üblich. Wir stehen im Halbkreis oder im großen Kreis um den Altar und in manchen Kirchen stehen die Kniebänke darum seit Jahren unangetastet von Spinnweben vereinnahmt in einer Ecke hinter dem Altar oder in einem Kämmerchen. Der Georg wird uns jetzt unsere Kniebank bringen und sie hier vor den Altar legen. Früher gab es in den Kirchen auch immer Kniebänke in den Bankreihen. In den katholischen Kirchen ist das heute noch so. Gekniet wurde zur allgemeinen Beichte oder wenn der Pfarrer die Einsetzungsworte zum Abendmahl sprach, so, das ist unsere Kniebank. Und wenn ihr, liebe Konfirmandinnen, Konfirmanden, konfirmiert werdet, Foto 2, dann werdet ihr auch hier knien. Manche Eheleute knien, wenn sie eingesegnet werden. Oder wenn eine Kollegin oder ein Kollege in sein Amt eingeführt wird, dann kniet er oder sie vor dem Altar. Manche Eheleute wollen auch vor ihrem Gott stehen, weil als Protestant steht man vor seinem Gott. Darum stehen wir beim Gebet in den evangelischen Kirchen und in den katholischen Kirchen wird auch heute noch beim Gebet gekniet. Niederknien, das ist eine demütige Haltung. Ich mache mich im wahrsten Sinne des Wortes klein. Ich knie nieder. Und viele empfinden das als angemessene Haltung gegenüber Gott. Ein Wort in der griechischen Sprache für anbeten heißt proskynomai. Und da steckt das Wort kynos drin. Sich niederwerfen, sich niederknien wie der Hund vor seinem Herrn. Buckeln vor seinem Herrscher. Das sind Vorstellungen, die nicht mehr so ganz in unseren heutigen Sprachgebrauch passen. Und Demut gehört zu den Worten, die aus unserem Alltag und unserer gewöhnlichen Sprache eigentlich langsam verschwindet, so wie das Knien im Gottesdienst. Das passt nicht mehr so recht in eine Zeit, wo wir Menschen selbstbewusst und unerschrocken auftreten, wo wir keinem anderen gegenüber verpflichtet sind, außer gegenüber uns selbst. Dennoch wünschte ich so manchem Autofahrer, viele von uns waren ja jetzt im Urlaub unterwegs auf den Autobahnen, und so manchem jugendlichen Autofahrer oder auch älteren wünscht man sich eine Portion Demut, wenn die dann auf der dritten oder zweiten Spur mit hoher Geschwindigkeit und Lichthupe auf einen zurasen. Denn so schnell kann von einem Moment auf den anderen alles anders sein. Und es ist anmaßend zu meinen, wir hätten zu jeder Zeit die Fäden unseres Lebens voll in der Hand. Das ist anmaßend und es bedarf ein wenig Demut, denn wir sind nicht Gott. Wir sind ihm ähnlich. Wir sind nach seinem Bilde geschaffen, so wie wir es im Psalm 8 miteinander gebetet haben. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Aber wir sind Menschen und Gott ist Gott. Und Gott allein ist die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, so heißt es im Petrusbrief Vers 11. Demütig sein gegenüber Gott hat hier also etwas mit Maßhalten zu tun. Ich vertraue darauf, dass Gott weiter sieht und weiter sehen kann als ich selbst. Und das kann doch eigentlich sehr entlastend sein. Und so wird bei Petrus das demütig sein eindeutig an Gott zurückgebunden. Es ist die gewaltige Hand Gottes, unter die wir uns demütig stellen sollen. Und Gott allein gegenüber sollen wir uns auch demütig erweisen und keinem anderen. Früher hieß es, kniet nieder, wenn der König irgendwie was zu vermelden hatte. Und Herrschende haben das immer wieder von ihren Untergebenen verlangt. Oder wenn die nur in den Saal oder in den Raum oder auf den Platz getreten sind, musste das Volk vor dem König niederknien oder vor dem Fürst oder vor dem Grafen. Vor dem Hintergrund eines solchen Machtanspruchs ist auch unser Bibelwort entstanden. Die Christen im damaligen Kleinasien, die waren in eine Zwickmühle geraten. Denn sie sollten niederknien vor den damaligen Herrschern. Sie sollten ihrem Glauben abschwören. Sie sollten sich von dem König Christus abwenden und der Macht des Kaisers unterwerfen. Und das wollten sie natürlich nicht. Und darum brachen harte Zeiten für die Christen an. Das Christsein galt als strafbar, als Verbrechen. Christen wurden verfolgt. Sie wurden mit Argwohn beobachtet und wurden allerlei übler Taten beschuldigt. Sie wurden denunziert. Ja, sie waren ähnlich bedrängt wie gegenwärtig wieder die Menschen es sind im Machtbereich des sogenannten Islamischen Staats. Und vor diesem Hintergrund sind die Mahnungen des ersten Petrusbriefes zu lesen. Demütigt euch nun. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe Eltern, liebe Gemeinde, ich will euch etwas zur Johannesgemeinde und zur Johanneskirche erzählen. Ihr habt ja eben alle gesagt, ich will etwas mehr von Gott lernen, ich will die Kirche besser kennenlernen, ich will den Glauben besser kennenlernen, ich will die Gemeinde besser kennenlernen. Darum hört jetzt einmal gut zu. Ihr wisst ja alle, dass es im vergangenen Jahrhundert zwei Weltkriege gab. Und beim Zweiten Weltkrieg ist auch Darmstadt sehr zerstört worden. Am kommenden Sonntag werden wir wieder daran erinnern, dass am 11. September 1944 in der Nacht kurz vor 0 Uhr die britische Royal Air Force einen Angriff auf Darmstadt geflogen hatte. Am kommenden Sonntag werden dann um diese Zeit alle Kirchenglocken läuten, um so die Erinnerung an dieses schreckliche Ereignis wachzuhalten. Die Erinnerung an diese Brandnacht, an dem im dicht besiedelten Darmstadt 11.500 Menschen zum Opfer gefallen sind. Rund 66.000 von den damals rund 110.000 Einwohnern wurden obdachlos. Und rund 20% der Opfer waren Kinder und Jugendliche, so wie ihr. Hier in unserer Kirche, dort wo jetzt die Osterkirche steht, stand damals ein Kriegerdenkmal von einem Künstler Kauer gebaut. Und dieses Denkmal ist durch den Bombenangriff komplett zerstört worden. Denn unsere Kirche wurde getroffen, das Kirchenschiff brannte bis auf die Grundmauer nieder. Nur der Glockenturm und die Gewölbe, die das Dach tragen, sind stehen geblieben. Und wie gesagt, das Denkmal war zerstört. Nur noch der Kopf war davon aufzufinden. Wir lagern ihn oben auf der Empore. Aber auf dem Sockel dieses Denkmals, da stand eine Inschrift und dort war zu lesen: Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Also genau dies, was wir heute zu predigen haben. Und wen das noch mehr interessiert, hinten gibt es immer noch eine Festschrift zu kaufen, wo man dieses Bild, diese Zerstörung der Kirche und das Denkmal und die Inschrift sehen kann. Das hat damals einen großen Eindruck auf die Gemeinde gemacht, als sie nach der Bombennacht am Morgen hier reinkam und alles zerstört war und nur dieses Gotteswort ihnen sozusagen ja ins Gewissen redete. Mit anderen Worten, es war so, als hätte Gott zu einem irregeleiteten und verführten Volk gesprochen: Stellt euch doch endlich unter meine Hand. Verlasst euch nicht auf menschliche Verführer, die euch ein großdeutsches Reich versprochen haben, sondern unterwerft euch unter meine Hand und werft auch alle eure Sorgen auf mich und seid dabei nüchtern und wach und widersteht dem Teufel. Denn jetzt habt ihr es gesehen, was eine teuflische Macht ausrichten kann. Und das hat damals der Johannesgemeinde großen Eindruck gemacht. Und so haben das auch die ersten Christen erlebt, an die Petrus seine Botschaft gerichtet hat. Das wird sicherlich nicht einfach gewesen sein unter den damaligen politischen Verhältnissen, weder im Dritten Reich noch zur Zeit der ersten Christen. Denn da wurden die Christen, ich sagte es bereits, ja verfolgt. Sie wurden dem Tode preisgegeben. Und man musste immer damit rechnen, verhaftet und ja getötet zu werden. Und in dieser bedrohlichen Situation, da war es wichtig, dass man sich gegenseitig Mut zugesprochen hat. Dass man sich gegenseitig Mut zugesprochen hat und gesagt hat: Haltet fest an eurem Glauben, denn der gnädige Gott, der wird euch aufrichten, stärken und kräftigen. Und so macht das Petrus in seinem Schreiben. Seht doch, ihr leidet nicht allein. Wisst doch, ihr seid nicht allein. Es gibt ein weltweites Leiden. Überall sind Menschen in Bedrängnis. Und überall gibt es eine solidarische Verbundenheit mit denen, die leiden. Das muss man natürlich immer wieder mal betonen und bestärken, gerade da und dort, wo es uns gut geht. Aber die Christen, auch heutzutage im Nahen Osten, die Menschen im Nahen Osten, die unter Krieg und Terror leiden, die brauchen unsere Solidarität. Die brauchen unsere geschwisterliche Verbundenheit. Und viele der Kirchen dort unten führen ihre Anfänge zum Teil bis ins Urchristentum zurück. Einige feiern sogar noch ihre Gottesdienste in der Sprache Jesu, wie sie selber sagen. Aber wir wissen es, in den zurückliegenden Jahren mussten sie zu Hunderttausenden fliehen aus dem Irak, aus Syrien. Und diejenigen, die geblieben sind, die fürchten auch jetzt noch um Leib und Leben. Und darum ist es wichtig, dass wir helfen, wo wir können. Es ist wichtig, dass wir Hilfsorganisationen, die dort tätig sind, unterstützen. Dass wir den Geflohenen, die bei uns Schutz und Zuflucht suchen, zur Seite stehen. Weil sie uns an uns die Bitte richten: Vergesst uns nicht, betet für uns. Erzählt von unserem Leiden, damit andere auf uns aufmerksam werden. Denn das Schlimmste für die Menschen, die leiden, ist es, wenn sie vergessen werden. Unser Predigtabschnitt zeichnet noch ein weiteres krasses Bild oder fasst die damalige Bedrohung in ein Bild, nämlich das Bild des brüllenden Löwen. Euer Widersacher, schreibt Petrus, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Das ist ein starkes Bild, denn eigentlich spielt der Teufel im Neuen Testament keine große Rolle. Er tritt nicht so lautstark auf, er begegnet uns einmal in der Person, und das ist sowieso ganz selten in der Geschichte, wie Jesus in der Wüste verführt wird. Dort wird Jesus heimtückisch, soll er in die Irre geführt werden, und der Teufel fordert Jesus auf, Steine zu Brot zu machen. Dann soll Jesus sich von der höchsten Zinne des Tempels stürzen, und zuletzt soll er den Teufel selbst anbeten. Und Jesus tut nichts von alledem, und darauf verschwindet der Teufel, und das war es dann auch schon so ziemlich. Aber im Bild des brüllenden Löwen taucht er nun hier plötzlich wieder auf. Und das zeigt uns, dass das Böse doch auch immer und überall ist. Dass es immer plötzlich heimtückisch hinterrücks auftauchen kann. Manchmal laut und manchmal brüllend und manchmal leise und subtil. Heute in einer Woche ist der 11. September, ich sagte bereits, der Tag, an dem Darmstadt zerstört wurde. Am 11. September jährt sich aber auch zum 15. Mal jener denkwürdige Tag, an dem die Türme des World Trade Centers in New York in sich zusammenstürzten. Und damals stürzte auch ein ganzes Weltbild in sich zusammen. Ein ganzes Weltbild geriet ins Wanken. Nichts sei mehr so, wie es einmal war, so hieß es damals immer wieder in den Medien. Vielleicht müssen wir inzwischen zugeben, da ist was dran. Vielleicht hat das Böse tatsächlich ein neues Gesicht bekommen in unserer Welt, und vielleicht trägt es ja auch sogar religiöse Züge. Denn zahlreiche von religiösem Fanatismus angeheizte Terroranschläge hat es seit jenem 11. September in der Tat gegeben. Und tatsächlich wächst vielerorts die Angst. Tatsächlich spüren wir diese Bedrohung auch in unseren Breiten. Wir sind in einer vergleichbaren, unruhigen Situation wie die Gemeinden, an die Petrus sein Schreiben richtete. Aber in solch schwierigen, unruhigen Zeiten, dann soll man sich eben nicht nur, und das ist die Botschaft, von den Tagesnachrichten leiten lassen. Das macht Petrus auch nicht, sondern im Gegenteil. Er verpackt die aktuelle Situation in das Bild des brüllenden Löwen und sagt, lass den brüllen, und verpackt die und dann konzentriert er sich auf seine Gedanken und auf die Stärken der Gemeinde. Lasst den brüllen, aber ihr werft eure Sorgen, werft eure Not und das, was euch beschäftigt und begrenzt, werft das auf Gott. Denn er wird für euch sorgen. Er sorgt für euch. Darum seid nüchtern und seid wachsam und wisst, eure Zeit des Lebens ist ohnehin begrenzt und eure Zeit des Leidens ist auch begrenzt. Aber in der Zeit, wo ihr hier unterwegs seid, wird Gott bei euch sein, wird euch aufrichten, stärken, kräftigen und gründen. Das predigt Petrus. Und das predigt auch Jesus in der Bergpredigt. Wir haben es in der Lesung gehört, sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Seht die Vögel unter dem Himmel, sie sehen nicht, sie ernten nicht und unser himmlischer Vater ernährt sie doch. Und dann das Bild für alle Darmstädter Fußballfans, seht die Lilien auf dem Felde. Selbst Salomo in all seiner Seide war nicht besser gekleidet als sie. Und das könnte auch für uns ein guter Weg sein. Wir geben der aktuellen Situation einen Namen. Manchmal hilft vielleicht auch ein Bild, wenn man die Dinge, die einen bedrohen, benennt. Und dann wenden wir all unsere Kraft dafür auf, einander zu bestärken, füreinander da zu sein, wachsam zu sein und die Sorgen zu begrenzen auf einen Tag. Wird doch der morgige Tag für das Seine zu sorgen. Und es ist gut, dass es auch in unseren Kirchen noch Kniebänke gibt. Gut, dass sie uns für besondere Anlässe zur Verfügung stehen. Gut, dass ihr dann in einem guten Dreivierteljahr hier den Segen Gottes kniend empfangen werdet. weil es ein sichtbares Zeichen ist, dass wir Christen auch zur Demut in der Lage sind. Und vielleicht werdet ihr auch künftig so in der Lage sein, demütig mit Menschen und Aufgaben umzugehen, die euch vielleicht ein bisschen schwerfallen. Und auch wenn wir die Kniebänke nicht mehr so regelmäßig benutzen, sie erinnern uns doch an eine innere Haltung, die wir im Gebet einnehmen können, voller Demut und Vertrauen zu Gott zu gehen, mit allem, was uns bewegt und beschäftigt und mit allem, was unsere Geschwister in der Welt beschwert und belastet. Und das können wir jetzt gleich auch nach dem nächsten Lied tun, indem wir miteinander das Abendmahl feiern und alle unsere Sorgen im Abendmahl auf ihn werfen, denn er sorgt für uns. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.